Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und wir wünschen euch viel Spaß bei der Dosensuche 2016. Hier ist die Dotti vom Team Dotti Groß und am anderen Ende ist Christian alias Oboman. Hallo Christian, bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
Ja, hallo Dotti. Ja, ich bin gut ins neue Jahr gerutscht, obwohl zu rutschen gibt es ja momentan nicht viel. Aber nee, es passt und ich freue mich, hier jetzt dabei sein zu dürfen.
Wir haben wieder zwei spannende Themen hoffentlich mitgebracht und ich möchte gleich in ein aktuelles Thema einsteigen, denn wir haben ja Anfang Januar, die Weihnachtsrunden sind noch alle offen und deswegen möchte ich gerne über Adventsrunden heute mit dir reden. Es gibt einige bei uns in der Gegend. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, da wären zum Beispiel die GC-Adventsrunde in der Nähe von Aulendorf, die für Premium-Member zur Verfügung steht. Dann gibt es die Türchenrunde in Gingen, die auch für Basic-Member zur Verfügung steht. Dann habe ich noch die Weihnachtswichtelwaldrunde zwischen Schrobenhausen und Reichertshofen gefunden. Das ist etwas ganz Besonderes, denn diese Runde besteht aus Letterboxen und ist auch für Basic-Member zu finden. Und dann gibt es noch Warten aufs Christkind bei Meitingen, das ist oberhalb von Augsburg und ebenfalls für Premium-Member zu machen. Ja, und last but not least habe ich jetzt noch die Füssener Adventsrunde gefunden und ich glaube, da kannst du uns einiges erzählen, denn du hast diese Runde gemacht.
Ja, wir waren also heute unterwegs. Ich habe also, nachdem ich von dir wusste, dass wir über die Weihnachtsrunden ein bisschen sprechen, hat es mich doch interessiert. Beobachtet hatte ich es schon länger, habe aber dann in den letzten zwei Tagen die 24 Rätsel versucht, möglichst schnell zu lösen. Habe mir dann gestern ein Team zusammengestellt, die ganz dankbar waren, mit mir mitgehen zu können. Und so waren wir also insgesamt zu fünf heute auf dieser Runde und haben also sämtliche Dosen eingesammelt.
Was waren das für Rätsel, die du da lösen musstest? Und waren sie einfach und haben sie Spaß gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, die Rätsel bestanden alle aus Online-Puzzeln von gewissen Weihnachtsmotiven. Man musste halt mit der Maus die Puzzle zusammensetzen, um dann an die Koordinaten zu kommen. Die waren manchmal offen geschrieben oder auch ein bisschen verschlüsselt mit irgendeinem Code. Und es war doch viel Arbeit, weil 24 Puzzle an einem Stück, da raucht einem dann der Kopf. Gedacht ist es ja anders, dass man eben in der Adventszeit jeden Tag sich ein so ein Puzzle vornimmt und das löst. Wie gesagt, ich habe es also im Akkordarbeit gemacht und eine meiner Mitspielerinnen ist dann auch noch mit eingesprungen und hat noch drei oder vier Rätsel gelöst. Und dann kommt man an die Koordinaten und die Spoilerbilder und richtet alles her. Und dann sind wir, wie gesagt, heute ganz früh Richtung Füssen gestartet, um alles einzusammeln.
Ja, ich glaube, das kommt auch ganz darauf an, wie weit so eine Puzzlerunde entfernt ist, so eine Adventsrunde. Wenn sie in der Nähe liegt, dann bietet es natürlich gerade für FTF-Jäger einen Anreiz, jeden Tag die Dose möglichst als erste einzusammeln. Wenn man weiter weg ist, bietet sich natürlich an, alles in einem Aufwasch zu lösen oder nach und nach zu lösen und dann auf jeden Fall loszufahren, vielleicht sogar mit einer größeren Clique. So machen wir das immer. Mein Herzallerliebster hat die Runde dieses Jahr auch Tag für Tag gelöst. Und wir wollten dann eigentlich zusammen nach Füssen fahren und hat aber leider nicht geklappt, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin. Deswegen konnte ich leider nicht mit, aber er hat eigentlich von der Runde, weil sie landschaftlich sehr schön ist, geschwärmt. Wie hast du die Runde empfunden?
Absolut fantastisch. Man kann am Allersee starten, dort gibt es einen Parkplatz. Man hat die Alpen da, wenn das Wetter so toll ist wie heute, wirklich ein hervorragender Spaziergang. Und wieder mal eins von der Sorte, wo ich sage, ich bin einmal eine große Runde gegangen, habe Caches eingesammelt und werde dort auch wieder zum Spazieren hingehen, weil in meiner Familie, da wird nicht gecached. Die freuen sich, wenn sie dann solche Wege, die ich da entdecke, einfach geradeaus mit mir gehen können. Das werden wir auch demnächst wieder machen. Also landschaftlich schon mal wirklich allererste Sahne.
Und wie waren die Abstände zwischen den Dosen?
Ja, an sich Standard. Wir sind die Runde rückwärts gegangen. Das kann ja jeder machen, wie er will. Wir hatten am Anfang ein paar größere Abstände von 500 bis 600 Metern. In aller Regel waren es aber so im Durchschnitt 250 Meter, würde ich mal sagen.
Was waren es für Dosen? Waren es hauptsächlich Paddlinge oder waren auch etwas größere Dosen dabei?
Also alle Dosen waren nochmal in ganz nette Geschichten eingepackt. Der Owner muss anscheinend in seinem Speicher oder Keller eine Riesenkiste mit Weihnachtssachen gefunden haben. Also überall Tonkerzen, in die man was reinlegen kann. Da waren dann meistens die Paddlinge oder die Filmdosen drin oder auch mal größeres Logbuch. Also jede Station hatte auf jeden Fall was mit Advent und Weihnachten zu tun. Waren also nicht nur einfach Dosen im Wald, sondern richtig hübsch und schick hergerichtet.
Dann hat er sich ja sehr viel Mühe gegeben. Ich finde sowieso, dass so eine Runde schon sehr aufwendig ist und da muss man wirklich sagen, Hut ab, wer so etwas im Vorfeld bereitstellt. Schon die Rätsel, die schon zu gestalten, ist schon ein Riesenaufwand, das Ganze online zu stellen und dann auch noch alles zu pflegen. Ich könnte mir vorstellen, dass da der Run auf diese Dosen auch relativ groß ist, dass viele Cacher da losgehen und sich diese Runden antun, in Anführungszeichen, und dass deswegen auch der Wartungsaufwand sehr hoch ist. Jetzt ist es noch nicht allzu lange her, dass die Runde komplett aufgegangen ist. Wie schätzt du so die Qualität der Pflege ein?
Ja, da gibt's schon einiges zu tun, aber der Owner hatte schon Bedenken, dass es schon recht gewildert ist. Ich muss sagen, ich denke mal, es liegt hoffentlich an den verantwortungsvollen Cachern, dass sie doch versucht haben, diese liebevollen Sachen alle wieder so zurückzulegen und wieder so zusammenzubauen, wie es war. Auch das Final ist natürlich noch viel, viel größer und aufwendig und mit ein bisschen Technik und Elektronik. Und da gibt's sicher das ein oder andere zu tun. Die Frage ist jetzt, wie lang besteht denn so eine Adventsrunde oder wie machen das die anderen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich kenne es so aus früheren Zeiten, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass es eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten pro Cache geben muss. Wie das heutzutage ist, weiß ich gar nicht, wie das in den Guidelines ist. Kennst du dich da besser aus als ich?
Also ich meine auch was von 3 Monaten gehört zu haben und ich habe natürlich auch bei dieser Runde schon recherchiert und die Aussage bekommen, dass die Runde noch so bis in ungefähr Ende März stehen bleiben wird. Angeblich gibt es Diskussionen drüber, also ich vermute mal Diskussionen, ob es noch länger stehen bleiben soll. Die Frage ist nur, ob man im Juli noch Lametta-Dosen und Engel finden will oder nicht, das ist eben wahrscheinlich die Diskussion.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Run wesentlich harmloser verlaufen würde, wenn man die Runde länger offen halten würde. Dann würde sich vielleicht ein bisschen mehr verteilen, wenn man das im Vorfeld schon wüsste. Steht die Länge eigentlich im Listing drin, also wie lange die Runde auf ist, oder hast du das jetzt hintenrum irgendwie erfahren?
Das habe ich hintenrum beziehungsweise ganz direkt einfach vom Owner erfahren, den ich gefragt habe. Und das, wie gesagt, seine Aussage bis ungefähr Ende März. Vom Run her, nun, die meisten sind so am 24. losgegangen, haben also gesammelt. Die wenigsten werden doch jeden Tag dahin gefahren sein. Wir haben also von uns auch 35 Kilometer ungefähr zu fahren. Das fände ich schon auch viel Benzinverschwendung, da 24 Mal jeden Tag hinzufahren. Also ab dem 24. ging es so von den Logbüchern her richtig los, dass die Leute eben ihre gesammelten Lösungen eingesammelt haben. Heute am 6. ist ja Feiertag und da waren auch schon eine ganze Menge Leute unterwegs.
Jetzt habe ich ja vorhin ein paar andere Runden genannt und auch die Betonung auf Member und Premium-Member gelegt. Wie siehst du das? Sollten solche Runden Premium-Member angelegt werden oder ergibt das keinen Sinn in deinen Augen?
Ich bin da eigentlich auch ein großer Fan von Premium-Member. Der Owner hat diese Füssner-Runde zwar so gelegt, dass wenig durch die Gegend getrampelt wird. Die ein oder andere kleine Cacher-Autobahn haben wir schon entdeckt, aber er ist immer sehr nah am Weg dran geblieben. Und wenn da die vielen Spaß-Cacher kommen, die mit ihren Handys mal schnell gucken, hier und da und dort, da habe ich doch Bedenken. Ich finde es schon anständig mit Premium, dass die Leute wirklich auch verantwortlich losgehen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die Premium ist. Ich glaube nicht.
Doch, die ist Premium-Member, soviel ich sehe.
dann scheint es auch der Grund zu sein, warum sie an sich in so einem guten Zustand ist. Denn wir haben also auch wirklich die Sachen wieder schön zusammengebastelt und ordentlich wieder hingelegt.
Die Runde zwischen Schrobenhausen und Reichertshofen, die besteht ja aus Letterboxen. Was hältst denn du davon, dass so eine Runde aus Letterboxen besteht?
Scheint ein neuer Trend zu sein. Bei uns in Kaufbeuren gibt es auch eine neue Letterbox-Runde. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die anzugehen, aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Würde es ausprobieren und habe da nichts dagegen.
Ja, das ist es auch unser zweites Thema gleich, kann ich sogar gleich überleiten, denn Cachen ist ja eigentlich auch Ansichtssache. Das ist ein Thema, was du jetzt mitgebracht hast und gesagt hast, das wäre doch mal spannend zu diskutieren. Was meinst du denn damit, Cachen ist Ansichtssache?
Nun, ich habe in meinem Kollegenkreis, die natürlich mitkriegen, wenn wir mit einem Orchester unterwegs sind, dass ich Cachen gehe, kommt eigentlich regelmäßig die Frage, was kann man dabei gewinnen? Also heutzutage denkt ja nun jeder, wenn man irgendwas macht, muss man auch irgendeinen Benefit finanzieller Art oder irgend sowas haben. Nun beim Geocachen muss man sich, glaube ich, selber fragen, was kann man dabei gewinnen? Wir wissen alle, es ist kein Gewinnspiel. Ich mache es doch eigentlich letztlich für mich selber. Und deswegen ja, entscheide ich ja dann eigentlich auch, wie ich dieses Hobby betreibe, welche Dosen ich suche, wie oft ich losgehe, ob Statistiken für mich wichtig sind. Solche Dinge bleibt letztlich doch die eigene Entscheidung. Warum ich drüber nachdenke, weil doch immer öfter einfach auch ja in den Facebook-Kreisen viel Kritik geübt wird an diversen Cachern, die eben dieses so machen, jenes anders und so weiter. Da sollte man sich doch, möchte ich plädieren, dafür ein bisschen selber überlegen, wofür mache ich das eigentlich?
Gut, dann ist meine Frage natürlich jetzt gleich, warum machst du Geocaching? Oder wie bist du zu Geocaching überhaupt gekommen? Das wäre auch mal ganz spannend zu wissen.
Ja, ich glaube, das trifft viele von uns. Es ist vor circa 4 Jahren gewesen, Campingurlaub in Spanien. Mein Schwager ging also los mit dem Geocache-Gerät. Davor hatte ich schon gehört davon. Hab gesagt, okay, da möchte ich mal mitgehen. Sind zum nächsten Campingplatzeingang. Er sagt, wir suchen einen Stein. Sag ich, wieso suchen wir hier einen Stein? Hat es ein paar Minuten gedauert. Dann dreht er so eine Plastikstein-Fake-Dose um und da ist ein Logbuch drin. Und das war wie ein Blitz für mich. Dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Das ist so toll getarnt. Und hier ist tatsächlich ein Logbuch drin, wo sich Leute aus der ganzen Welt eintragen. Das interessiert mich und das möchte ich auch machen. Und so ging es dann bei mir los.
Und du machst es immer noch und ich nehme mal an, du hast auch viel Spaß daran. Was macht dir am meisten Spaß am Geocaching?
Ja, für mich ist die Bewegung absolut im Vordergrund. Es gibt einem einfach einen kleinen Grund, ja, den inneren Schweinehund zu überwinden und loszugehen. Und wenn es auch mal nur 800 Meter sind zwischen einer Probe und einem Konzert. Ich bin ja Musiker und da sitzt man viel und abends auch. Und ja, statt Schnitzel essen zu gehen mit den Kollegen, bin ich selbst da über die kleinste Parkbankdose glücklich, die irgendwo in der Nähe liegt. Und ich habe mich ein bisschen in dem Dorf bewegt, wo ich gerade bin, was ich noch nicht kenne. Und das gibt mir Antrieb und das ist also ja ein Grund, warum ich sehr gerne cachen gehe.
Das heißt, das Suchen an sich steht für dich nicht im Vordergrund oder suchst du auch gerne mal etwas kniffligere Dosen?
Natürlich, die kniffligen Dosen dann gezielt oder sowas wie heute, wo man also wirklich gezielt sich ein paar Leute zusammensucht und einen netten Spaziergang mit denen macht. Das ist ja dann alles geplant und da darf es dann auch aufwendiger sein, so wie es auch heute war. Ich gehe wahnsinnig gern auch auf aufwendige Nachtcaches, die also mit tollen Dingen verbunden sind. Das ist dann gezielt. Aber ja, wie gesagt, die berühmte einfache Parkbankdose, über die mittlerweile ja oft viel geschimpft wird, da hat sich auch jemand Gedanken gemacht und über die bin ich eben glücklich, wenn ich wenig Zeit habe, spontan irgendwo bin, packe mein Handy aus, gucke, was ist da und meistens nach 500, 600 Metern findet man was. Ich habe ja dann nicht viel Zeit. Ja, geh dorthin, logge das, kenne ein bisschen, lerne die Gegend kennen und das macht mir einfach auch Spaß und es gibt mir was. Da kann ich dabei gewinnen, indem ich einfach draußen war.
So habe ich das noch nie gesehen. Ich ärgere mich eher über solche Parkbankdosen, muss ich ehrlich sagen. Ich mag Multis inzwischen sehr, sehr gerne. weil für mich inzwischen der Weg das Ziel ist. Also ich mag es, mich zu bewegen, lange unterwegs zu sein. Und habe auch inzwischen festgestellt, dass mir manchmal auch nur eine Dose reichen würde für, keine Ahnung, 8 Kilometer oder so. Und ich muss eben nicht alle 160 Meter eine Dose haben, um damit glücklich zu werden. Was hältst du von Multis?
Multis habe ich in den ersten Jahren ganz wenig gemacht. Mittlerweile habe ich auch viel Spaß an Multis. Ich lese aber auch vorher ganz genau durch, worum es da geht, ob man da sehr viel rechnen muss, also Multis, wo ich immer nur Fensterläden abzählen muss und dann komplizierte Rechnungen machen muss, die stehen bei mir nicht so auf der Liste. Eher wenn man merkt, dass an jeder Station irgendwas hinterlegt ist, mit dem man was machen kann, was einen dann weiterbringt, sowohl am Tag wie auch in der Nacht. Das ist ja egal, beides sind ja tolle Multis. Das macht schon auch viel Spaß.
Cachen ist Ansichtssache, hast du gesagt. Das ist ein Thema, was dich sehr reizt. Ich kann immer noch nicht so viel daraus ziehen, weil unser Hobby ist ja so vielseitig und jeder kann ja das rausnehmen, was er möchte. Warum stößt es dir so auf, dieses Thema? Was hat dich da so wahnsinnig beschäftigt? Du hast gesagt, du kriegst immer mehr mit in Facebook und so, dass das Klima ein bisschen sich verändert. Was kriegst du da mit?
Ja, es wird ja öfters mal über Dosen diskutiert und also selbst jetzt diese Adventsrunde in Füssen, also man muss es nicht unbedingt mögen, so eine Runde, aber da werden ja doch schon teilweise wirklich schwere Kritik geäußert oder jemand macht die Runde und sagt, naja, war ganz läppisch, da und dort gibt es eine Adventsrunde, die viel toller ist. Also wenn ich gucke, wie viel Aufwand der Kollege da in Füssen getrieben hat, das ist schon aller Ehren wert. Man kann ja schreiben, dass es woanders auch was Schönes gibt. Also diese Kritiken finde ich einfach ja, überflüssig. Wir haben heute auch im Team, wir waren ja 5 Leute, von selbst kam also auch das Thema eben, wie man cachen geht, wie man seine eigenen Caches zum Beispiel pflegt. Da war die Frage, überprüfst du deine Logbücher? Guckst du, ob jeder sich wirklich eingetragen hat, der auch sich online geloggt hat? Und da war eigentlich einhellig die Meinung, meine Güte, sollen die Leute doch machen, ob sie sich jetzt reinschreiben oder nicht. Es steht zwar in den Guidelines, aber kann mir eigentlich egal sein. Der muss wissen, ob er Freude dran hatte, die Dose wirklich gefunden zu haben oder ob er sich irgendwie hineinschleicht, um einen Statistikpunkt zu kommen. Sollte mich eigentlich selber nicht so sehr kümmern.
Und kümmert es dich, mal ehrlich?
Mich kümmert es nicht so sehr. Ich gucke natürlich, wer schreibt sich rein. Ich überprüfe jetzt meine kleinen Logbücher auch nicht so sehr, aber von meinen aufwendigen Cache-Runden, da sind ja auch nicht so viele Funde, da blätter ich schon gelegentlich mal das größere Logbuch auf. Da gucke ich aber eigentlich nur nach den netten Einträgen, wenn da jemand einen Text geschrieben hat. Das ist ein Feedback an mich, das freut mich. Ich gehe jetzt aber nicht hin und überprüfe, ob die jetzt alle, die sich elektronisch geloggt haben, da wirklich drinstehen. Wie gesagt, wenn einer meint, das machen zu müssen, dann soll er es tun. Das ist eben seine Sache, seine Ansichtssache. Wenn er da Freude dran hat, einen Statistikpunkt mehr zu haben, ist es gut. Ich mache das nicht so. Ich habe den Ehrgeiz, die Dosen wirklich zu finden. Und wenn dann T5 ist und ich da nicht hochkletter, weil ich einfach nicht kletter, dann bleibt es eben ein offener Cache für mich und dann logge ich den auch nicht.
Wie handhabst du das mit DNF? Loggst du also ein DNF oder gehst du nochmal hin, um die Dose nochmal zu suchen? Oder wie machst du das?
Ich logge schon gelegentlich DNF, vor allem wenn ich da wieder hinkomme oder wenn ich wirklich den Ehrgeiz habe, diese Dose zu finden. Meistens setze ich es dann auch auf Beobachten, weil ich würde ja gern wissen, warum habe ich es nicht gefunden? Ist sie vielleicht wirklich weg oder habe ich es einfach nur nicht gesehen? Wenn ich aber in Gegenden komme, wo ich weiß, da komme ich bestimmt in den nächsten Jahren nicht mehr hin, dann lasse ich es eigentlich sein. Also ich auf Deutsch, ich logge DNF, wenn ich wirklich vorhabe, den später nochmal zu finden.
Also du gehst dann in der Regel nochmal hin, wenn es sich herausgestellt hat, dass die Dose weg war. Erwartest du dann, dass du eine Logfreigabe bekommst oder sagst du dir, nö, ich gehe dann einfach nochmal hin und suche dann die neue Dose oder wie handhabst du das in diesem Fall?
Nee, da ist auch meine Einstellung wieder, ich will nur loggen, wenn ich die Dose auch wirklich gefunden habe. Eine Logfreigabe bringt mir da gar nichts. Es ist mir zwar schon mal angeboten worden, Dann habe ich aber gesagt, vielen Dank, es ist nett, aber entweder schaffe ich es, die Dose zu finden oder eben nicht. Das ist meine Auffassung. Wie gesagt, andere machen das auch anders. Finde ich auch okay. Also gibt es nichts zu kritisieren. Was kann ich dabei gewinnen? Ich kann nur gewinnen, wenn ich mein Spiel für mich so spiele, wie es mir eben gut gefällt. Natürlich sollte man schon die Regeln beachten und die Dosen gut lassen. Aber wie gesagt, mein Spiel, das ist für mich wichtig und es gefällt mir am besten so, wie ich es spiele. Und wie es andere machen, ist auch okay, machen sie es eben anders.
Also wir sind immer ganz froh, wenn wir vor Ort waren und so ehrlich waren, einen DNF zu locken, dass wir dann als kleines Dankeschön vom Owner die Erlaubnis zum Locken bekommen, sodass wir nicht nochmal dorthin fahren müssen. Denn der Sinn ist es ja, einen schönen Ort gesehen zu haben. Und den haben wir ja gesehen, wir waren vor Ort, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir waren, wie gesagt, auch so ehrlich und haben ein DNF gelockt. Es gibt ja auch viele, die das nicht machen. Ich weiß zwar nicht warum, um ihre weiße Weste nicht zu beschmutzen oder sich der Blöße einfach herzugeben, dass sie etwas nicht gefunden haben. Aber für uns ist das so eine Art Rückmeldung, hör zu, da kann irgendwas nicht stimmen. Vielleicht waren wir ja auch blind, aber wenn die Dose nicht mehr da ist, würden wir uns zum Beispiel sehr über eine Lockfreigabe freuen. Und damit wir einfach nicht noch einmal hin müssen, um die Dose von unserer Karte verschwinden zu lassen. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn der Owner dann sagt von sich aus, ja, okay, ihr seid jetzt dort gewesen, Dankeschön fürs Bescheidsagen und hier habt ihr die Lockfreigabe. Aber das ist ja unser Thema, Ansichtssache.
Wie hältst du denn das? Das habe ich jetzt schon verstanden, finde ich auch gut. Aber es kann ja auch sein, du findest eine Dose nicht, weil du die Tarnung einfach nicht entdeckt hast. Das heißt, die Dose ist ganz normal da, aber du bist dem Owner auf den Leim gegangen. Du hast es einfach nicht gesehen. Wie sieht's da aus bei dir?
Das ist dann natürlich ganz was anderes. Dann waren wir einfach zu blind, ganz klar. Und da würden wir dann auch keine Lockfreigabe nehmen, sondern dann würden wir sagen, okay, dann fahren wir nochmal hin, dann schauen wir uns das nochmal an, weil dann haben wir auch den Ehrgeiz, das wirklich zu finden, die Dose zu finden. Obwohl ich sagen muss, dass bei uns das Suchen an sich nach einer Dose gar nicht mehr so der Reiz ist. Wir mögen gut gebastelte Dosen, wir haben Spaß an viel Technik und aufwendig gestalteten Dosen, aber wir haben auch sehr viel Spaß an der Bewegung an sich und ja, das Draußensein einfach. Und langes Suchen macht uns sowieso nicht mehr so viel Spaß. Aber in dem Fall würden wir auf jeden Fall nochmal hinfahren und die Dose nochmal versuchen zu finden. Und wenn wir sie dann wieder nicht finden, dann kann es schon mal sein, dass wir uns dann einen TJ suchen, der uns dann da weiterhilft oder nochmal beim Owner nachfragen, gib uns doch nochmal einen Tipp. Wie handhabst du das mit TJs?
Eher selten und vielleicht auch nur, wenn ich auf einer ganz komplizierten Runde bin und dann an der siebten Station überhaupt nicht mehr weiterkomme und es wäre dann schade heimzufahren, dann kann es schon mal sein, dass ich mal nachfrage über Facebook oder WhatsApp oder auch notfalls mal anrufe. Aber in der Regel komme ich eigentlich ohne aus.
Also ich muss sagen, wir nutzen es sehr oft. Wir haben einen großen Freundeskreis im Caching-Bereich und wir nutzen es sehr oft, weil uns, wie gesagt, das Suchen an sich nicht mehr im Vordergrund steht, sondern einfach das besonderen Ort zu sehen, draußen zu sein, Bewegung zu haben. Und wenn wir dann vor Ort eben nichts finden, dann sind wir doch immer etwas enttäuscht, weil das ist ja so das Aha-Gefühl dann zum Schluss. Ah, jetzt lockt man sich, jetzt trägt man sich ins Logbuch ein. Und da ziehen wir sehr oft einen TJ zu Rate, wenn wir dann also nichts finden, weil das für uns doch eine große Enttäuschung ist. Du hast eine Wanderrunde gemacht, du bist auf den Gipfel hoch oder sonst was und findest dann die Dose nicht. Das ist dann enttäuschend und das wollen wir dann eigentlich vermeiden.
Naja, siehst du, so macht jeder seine Sachen und wir machen das auch nicht ganz gleich und finde ich super. Und du hast oder ihr habt eben auch den Weg gefunden, wie betreibe ich meinen Geocache? Wie kann ich dabei gewinnen? Wie macht es mir am meisten Spaß? Und da brauchen wir jetzt nicht hin und her kämpfen, tun wir ja auch nicht. Aber wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass also viele dann sagen, nee, so macht man das nicht oder Telefonjoker darf man nicht nehmen und so ein Quatsch. Ja, es braucht es eigentlich nicht. Ihr macht das so und es hört sich super an und das gefällt mir auch, so wie du das erzählst.
Ja, es soll ja auch Spaß machen, das ist ja die Hauptsache. Spaß machen, wie gesagt, auch sehr aufwendig gestaltete und schöne Caches. Und da habe ich heute mal einen Cache-Tipp mitgebracht. Der liegt allerdings nicht im Allgäu, aber das macht ja nichts. Es lohnt sich ja immer mal ins Frankenland zu fahren. Und da haben wir vor kurzem eine Letterbox circa 40 Kilometer nördlich von Nürnberg gemacht. Und die heißt Help Me. Und ich möchte nicht zu viel spoilern. Das ist ja jetzt immer die Gefahr, dass man im Podcast ein bisschen zu viel erzählt. Aber ich möchte einfach aus den Log-Zitaten, also aus den Log-Kommentaren mal zitieren, weil das kann ja jeder öffentlich nachlesen und da ist wahrscheinlich nicht zu viel gespoilert. Da ist zum Beispiel ein Zitat: Das ist der absolute Wahnsinn und mit einer der besten Dosen, die ich gefunden habe, auch wenn ich danach etwas atemlos war. Ein weiterer Cacher hat geschrieben: Dank der genauen Beschreibung war schnell klar, was hier zu tun war. Leider gestaltete sich das nicht so leicht. Kurz vor der Ohnmacht öffnete sich dann doch noch die Dose. Hier kann ich nur einen Favoritenpunkt hinterlassen, da leider zwei oder drei nicht möglich sind. Und dann war da noch ein sehr interessanter Log: Einfach nur klasse. Rocktorn, so heißt wohl der Cacher, hat jetzt keine Stimme mehr und ich bin auf einem Ohr taub, aber das war's wert. Frag mich nur, was sich so nichtsahnend Pilzsucher denken, wenn die gerade in der Nähe sind, wenn ein Cacher diese Dose öffnet. Hihi. Und ich muss sagen, ich war auch ganz geflasht. Ich hatte zwar im Vorfeld ein kleines Spoiler-Video gesehen, hatte das aber dann wieder verdrängt und kam da total unvoreingenommen zu der Dose. Und als mir dann die Aufgabe gestellt wurde, die Dose zu öffnen, habe ich schon im Vorfeld einen Lachanfall gekriegt. Und es war mir auch ein bisschen peinlich, dort in dem Wald zu stehen und eine Handlung vorzunehmen, die man nicht jeden Tag so macht. Und ja, jetzt will ich nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall empfehle ich euch, dort mal hinzufahren, wenn ihr dort in der Gegend seid. Die Dose heißt Help Me und hat die GC-Nummer GC5JP6H.
Hört sich super an. Frankenland bin ich öfters. Ich bin halbblütig Franke und freue mich schon da drauf. Schreib mir das auf. Und hast du gesagt Letterbox? Das heißt, also es war so ein bisschen ein Weg dorthin auch.
Der Weg selber ist sehr kurz. Also ich hätte es gar nicht als Letterbox gelistet, ganz ehrlich. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Also wenn es ein Multi gewesen wäre, das schreckt ja teilweise die Leute ab. Eine Letterbox ist ja eigentlich ein Icon, was sich viele Leute wünschen und dann schon eher mal hingucken. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum er das gemacht hat. Hätte auch ein Tradi sein können, aber ein Tradi mit vielen Favoritenpunkten wird natürlich auch schnell überlaufen. Ich hätte also persönlich ein Multi draus gemacht.
Ja, wir haben ja vor, diese Reihe der Cache-Typen auch weiterzuführen. Ihr hattet ja bisher nur die Tradis besprochen, also dann schlage ich schon mal vor, dass das auch mal ein Punkt in einer der nächsten Folgen sein wird, zum Beispiel eben auch Letterbox.
Ja, das ist eine super Idee, das können wir machen. Hast du noch einen Cache-Tipp mitgebracht?
Ja, ich habe auch einen Cache-Tipp mitgebracht und oh Schande, auch nicht im Allgäu, aber vom Allgäu aus sehr gut zu erreichen, nämlich in Ulm. Viele kennen vielleicht die Bundesfestung in Ulm, das ist ja ein sehr weitreichendes Gebiet und da gibt es fantastische Dosen. Ich bin ein begeisterter Nachtcacher und versuche auch Nachtcaches zu finden, wo man eben nicht auf Jäger und Wildtiere trifft. Und das trifft hier zu. Der Cache heißt Herr der Ringe 4, die Brücke von Khazad Dûm. Ein klassischer Nachtcache und verbunden mit Lost Place in einem Fort am Erselsberg in Ulm. Ja, wirklich sehr, sehr spannende Sache. Muss man auf jeden Fall im Team machen. Dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden. Man braucht sämtliche Arten von Lampen, von der ganz hellen Lampe bis zu einer etwas dunkleren, nicht so hellen Lampe, weil wenn man im Lost Place in den Räumen ist, dann findet man die Reflektoren nur, wenn das Licht nicht so stark ist. UV-Lampe muss dabei sein, ein starker grüner Laser, also das komplette Programm an Nachtbeleuchtung. Sehr, sehr spannend, schön gruselig, würde ich allein freiwillig niemals da reingehen, aber mit 4 guten Freunden auf jeden Fall eine gute Sache. Auch legal, man darf da reingehen, es ist öffentlich zugänglich. Man muss also keine Sorgen haben, dass man da irgendwelches Privatgelände betritt. Was gibt es noch dazu zu erzählen? 60% Favoritenpunkte insgesamt. Es gibt den Cache schon recht lang, seit 2005. Er ist aber immer noch gut in Schuss und also wirklich eine spannende Sache. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und was ist die ideale Teamgröße?
In dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, zu viert. Es gibt einfach Stellen, wo man viel suchen muss. Das ist auch im Listing aufgeschrieben. Im Listing steht, glaube ich, man braucht über 4 Stunden und wenn man lange suchen muss, kann es auch viel, viel länger dauern. Also wir haben 3,5 Stunden gebraucht, weil wir eben zu viert jeder ausgeschwärmt ist. Es musste also an den einzelnen Stagen, an verschiedenen Orten dort in dem Raum, in dem man sich befunden hat, Dinge suchen. Nicht nur einen Raum, auch lange Gänge, wo man hintergehen muss. Und am Ende des Ganges findet einer was und am anderen Ende des Ganges findet der andere was. Das spart viel Zeit. Und beim Nachtcache sollte man ja sowieso mehrere sein, schon aus Sicherheitsgründen.
Ja, eine persönliche Frage, weil das ist bei mir immer sehr wichtig. Wie dreckig wird man bei der ganzen Sache und muss man in enge Räume rein oder in enge Löcher schlüpfen?
Also ich hatte mich auf mehr Dreck eingestellt und war also wirklich mit Spezialklamotten. Meine Frau nennt das, du musst wieder deine Spielhose anziehen. Also, aber die Spielhose ist nicht so dreckig geworden. Man muss mal eine Böschung hochklettern und wieder runter. Es gab eine Stelle, da gab es tatsächlich ein sehr enges Loch, in den dann der jüngste von uns 4 Herren hineingekrochen ist. Das wäre für mich jetzt fast schon nichts gewesen, war aber nur an einer Stelle. Also man braucht jemand dabei, der also auch wirklich da mal reinkriecht. Nichts Gefährliches, aber man muss halt da in dieses Loch krabbeln. Alles andere kann man aufrecht gehend besuchen.
Cool, super, danke für den Tipp. Dann werden wir diese Caches auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. Und ich würde sagen, das war's für dieses Mal, oder?
Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr und hoffe, es gefällt auch denen, die zuhören und bin schon gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Kommentare kriegen. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der 13. Episode und wir hören uns bald wieder. Servus, Christian.
Servus, Dotti. Ciao an alle Zuhörer.